Im ersten Teil von Der Herr der Ringe passiert folgende wichtige Szene. Die Gefährten rund um den Ringträger Frodo sind auf der Flucht. Und sie müssen durch eine Mine auf die andere Seite von einem Berg, um ihre wichtige Mission weiterzuführen. Die Gemeinschaft flieht immer weiter in die Minen hinein und dabei werden sie verfolgt von einem riesigen, dämonischen, feurigen Drachen, der hinter ihnen her ist. Und dann kommen sie auf eine schmale, steinerne Brücke, die über einem riesengroßen Abgrund ist. Der Anführer Gandalf, er stellt sich auf diese Brücke, nimmt seinen Stab und will diesen Drachen aufhalten. Schafft er das? Okay, drei Leute haben ja der Herr der Ringe geschaut. Genau, er schafft das. Er will die Gruppe beschützen. Der Drache stürzt in die Tiefe und man denkt, ja, jetzt ist es geschafft. Aber mit einem letzten Peitschenhieb, weil er irgendwie so eine Peitsche in der Hand hat, zieht er Gandalf noch mit in den Abgrund hinab. Und dann hängt Gandalf so da an dieser Restbrücke und er ruft den Menschen, diesen Gefährten zu, flieht, ihr Narren. Und dann fällt er in die klaffende Leere. Dramatische Worte. Gandalfs letzter Ruf soll die Mission und das Leben der Gefährten bewahren. In unserem heutigen Predigttext ruft uns Paulus genau das Gleiche zu. Flieht, ihr Narren. Er sagt nicht, ihr Narren, aber er sagt, flieht. Wir sollen fliehen. Wir werden aufgefordert zu fliehen und zwar vor Götzendienst. Und Götzendienst kann man ganz schön breit fassen. Manchmal machen wir das hier auch im Gottesdienst, dass wir sagen, ja, wir haben auch Götzen gedient, so Macht kann ein Götze sein oder Geld kann ein Götze sein oder. Aber heute geht es in unserem Text tatsächlich um religiöse Veranstaltungen, bei denen andere Götter oder andere Mächte verehrt werden. Das ist heute der Auftrag, flieht, ihr Narren. Und zwar vor solch einem Götzendienst. Wir werden herausgefordert in Fragen wie, kann ich zu einer Yoga-Veranstaltung gehen, zu der mich eine Freundin eingeladen hat? Oder sollte ich an Halloween teilnehmen? Oder kann ich zu einer Moschee mitgehen, damit mein muslimischer Freund danach auch zu uns in den Gottesdienst kommt? Ich hoffe, dass ihr merkt, ist relevant. Kann man drüber nachdenken. Der Text heute darf uns helfen, wie wir Unterscheidungsvermögen bekommen, wo und wie wir vor Götzendienst fliehen müssen. Und ich möchte uns den Text lesen, 1. Korinther 10. Es ist gut, wenn ihr ihn mit aufschlagt und mitlest, weil Paulus sogar im Text selber davon spricht, dass wir beurteilen sollen, das, was er uns sagt. 1. Korinther 10, Vers 14 bis 22. Das ist die Seite 197 im Neuen Testament in den ausliegenden Bibeln. Ich lese uns Gottes heiliges Wort. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an das Israel nach dem Fleisch. Welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei? Oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Das ist ein herausfordernder Text, den wir vor uns haben und wir arbeiten uns heute in vier Punkten durch diesen Text und ich hoffe, dass wir diesem Argument, das Paulus hier bringt, folgen können. Er fängt an erstens mit dem Auftrag, ihr findet das auch in euren Gottesdienstblättern, diese Struktur. dem Auftrag, Teil 1, dass wir vor dem Götzendienst fliehen sollen, das sind die ersten beiden Verse. Dann bringt er ein Argument, warum das so ist. Dann bringt er eine Schlussfolgerung davon oder auch eine Auswirkung. Und dann am Ende geht er nochmal auf diesen Auftrag ein, den wir haben, nämlich zu fliehen vor dem Götzendienst. Wir starten mit dem ersten Punkt, der Auftrag, Part 1, flieht vor dem Götzendienst, die Verse 14 bis 15. Ich lese sie nochmal. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen, beurteilt ihr, was ich sage. Unser Abschnitt hier ist das Ende von einem Abschnitt, den Paulus in diesem Brief gemacht hat. Der Satz beginnt ja mit darum, und wenn ein darum steht, sollte man sich warum fragen, also was ist davor passiert, dass er jetzt das hier so begründen kann. In dem Korintherbrief geht Paulus auf verschiedene Probleme und verschiedene Fragen, die die Gemeinde in Korinth hatte, ein. Also zum Beispiel hat er über Gemeindezucht schon ein bisschen was geredet, und jetzt ab Kapitel 8 bis Kapitel 10 redet er die ganze Zeit über eine Frage, die sie zum Thema Götzenopfer hatten. Das ist für uns ein bisschen weit weg, deswegen nehme ich uns einen kurzen Moment hinein. Wie sah das Leben damals in Korinth aus? Korinth war eine Stadt, in der viele verschiedene Götter ihre Tempel hatten. Ja, überall in der Stadt verteilt und auch außerhalb der Stadt gab es dann große Feste, die in diesen Götzentempeln gehalten wurden. Da wurden dann den Götzen wurde dann Fleisch geopfert. Ein Teil davon ist auf dem Fleischmarkt vertickt worden. Und ein anderer Teil davon wurde einfach vor Ort gegessen in Gemeinschaftsmählern. Da hat man riesen Tafeln gehabt, wo man zusammen Gemeinschaft gehabt hat. Bei diesen Mahlzeiten, bei diesen Veranstaltungen, da ist ein Großteil vom gesellschaftlichen Leben passiert. Also da hat man zum Beispiel Verträge geschlossen, Beziehungen geknüpft, neue Leute kennengelernt, Beziehungen vertieft und so weiter. Dabei war es komplett egal, zu welchem Tempel du gegangen bist. Also du konntest heute zum Tempel von Apollon gehen, morgen zu dem von Aphrodite und übermorgen zu dem von Poseidon. Hauptsache, du warst bei irgend so einem Fest. Weil damals galt das Prinzip, was es heute auch immer mal wieder gibt, ist egal, an welchen Gott du glaubst. Hauptsache, du glaubst irgendetwas und fühlst dich damit wohl. Jetzt sind in dieser Stadt einige Menschen zum Glauben gekommen, sind Christen geworden. Und die hatten unter anderem eine Frage, darf ich bei solchen Events noch dabei sein? In diesen Tempeln. Immerhin sind das ja Götzen, denen man dort opfert. Und anscheinend gab es einige Leute aus der Gemeinde, die weiterhin zu solchen Events gegangen sind und die folgendermaßen argumentiert haben, natürlich dürfen wir daran teilnehmen, wir essen da ja eigentlich vor einfach totem Stein oder totem Holz, vor irgendwelchen Götzenstatuen. Die können nichts, die sind doch völlig egal. Warum sollte es ein Problem sein? Warum sollten wir auf die Beziehungen verzichten, die wir dort knüpfen können? Warum auf das gesellschaftliche Leben verknüpfen? Jetzt seid doch nicht so gesetzlich. Schränkt euch nicht so ein, schränkt uns auch nicht so ein. Lasst uns doch einfach weiter daran teilhaben. Letzte Woche hat Matthias Mockler uns den ersten Teil von Kapitel 10 und damit auch die erste Antwort auf diese Frage geliefert. Und er hat gesagt, schaut mal, oder Paulus hat dort gesagt, schaut mal, im Alten Testament hat Gott Götzendienst hart bestraft. Wir haben gelesen davon, dass tausende Menschen von Gott an einem Tag gerichtet wurden, weil sie Götzendienst betrieben haben. Also die erste Antwort ist erstmal, nein, ihr solltet da nicht sein, weil Götzendienst wird von Gott auch heute noch ernst genommen. Paulus weiß aber auch, okay, dieses Argument allein reicht nicht aus. Weil du könntest ja jetzt zu so einem Götzendienst gehen und sagen, ja, ich bin zwar dabei, ich esse zwar mit den Leuten mit, aber in Gedanken nehme ich ja gar nicht daran teil. Ich kann ja in Gedanken einfach beten zu Jesus. Oder ich kann einfach die ganze Zeit über Jesus nachdenken, während ich da mit den Leuten gemeinsam esse. Ich kann vielleicht evangelistische Beziehungen knüpfen. Ja, also es ist doch etwas Gutes, wenn ich da hingehe. Und auf jeden Fall mache ich ja keinen wirklichen Götzendienst. Ich kann mich innerlich ja davon abgrenzen. Und hier ist die Frage, haben die Leute nicht einen ziemlich soliden Punkt getroffen? Wenn ich auf eine esoterische Veranstaltung mitkomme, kann ich mich doch innerlich abgrenzen. Ich betreibe doch keinen Götzendienst, wenn ich mit einer Freundin einen Wellnessabend mache, inklusive Meditation und Klangschalen. Ich mache das vielleicht sogar, damit andere zum Glauben kommen, ja, dass ich mit ihnen Beziehungen pflege in solchen Veranstaltungen. Paulus sagt hier interessanterweise in Vers 14, darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Und dieses Wort fliehen ist nicht einfach nur irgendwie, also es ist buchstäblich zu verstehen für die Leute damals. Ja, die hatten irgendwo einen Tempel und Paulus sagt ihnen jetzt, geht einfach nicht in diesen Tempel, sondern flieht davon. Und das Wort, was er hier benutzt für fliehen, das hat man benutzt, wenn eine Armee, die in einem Hinterhalt war, wenn die aufgeflogen ist, dass man dieser Armee zugerufen hat, flieht. Also quasi lauft um euer Leben, ihr seid aufgedeckt worden. Dieses Wort benutzt er hier. Es ist nicht nur ein, haltet ein bisschen Abstand von diesen Tempeln, sondern damit solltet ihr absolut nichts zu tun haben. Ihr solltet fliehen. Das ist sein Auftrag. Und er gibt uns jetzt so eine Art Puzzle mit und zeigt uns, warum er zu diesem Auftrag kommt. Er sagt in Vers 15 sinngemäß, ihr seid schon groß, fügt die Puzzleteile zusammen und ihr bekommt die Antwort auf eure Fragen. Deswegen kommen wir zum Argument. Zweiter Punkt, das Argument, geistliche Gemeinschaft hat geistliche Auswirkungen. Die Verse 16 bis 18. Ich lese sie uns nochmal. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an das Israel nach dem Fleisch. Welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Paulus argumentiert hier vom Positiven zum Negativen. Er sagt, schaut mal, im Abendmahl haben wir tiefe Gemeinschaft mit Christus. Das sagt er in Vers 16. Im Kelch denken wir an das vergossene Blut, was Jesus für uns vergossen hat, also an seinen Tod für uns. Und auch wenn wir das Brot nehmen, denken wir an seinen Körper, seinen Leib, der für uns dahingegeben ist. Wir hätten eigentlich dort sein müssen. Was Paulus hier aber sagt, ist, das Abendmahl ist nicht einfach nur eine Gedankenübung. Wir denken nicht einfach nur an das, was vor 2000 Jahren mal passiert ist, sondern es ist eine geistliche Beziehung mit Jesus. Es ist Gemeinschaft mit diesen Sachen. Wir haben dort Anteil an seinem Tod. Dieses Wort hier ist das zentrale Wort, also dieses Wort Gemeinschaft, ist das zentrale Wort von unserem Text. Es kommt viermal vor. Und anders übersetzen könnte man dieses Wort mit, man hat Anteil an etwas, man ist ein Gefährte auf dem gleichen Weg, in die gleiche Richtung, oder einfach, man hat tiefe Beziehung mit etwas. Das heißt, wenn er hier sagt, wir haben Gemeinschaft im Abendmahl mit dem Blut Christi und mit seinem Leib, dann bedeutet das, wir machen uns eins mit dem Tod von Jesus. Wenn du das Abendmahl nimmst, dann bringst du damit zum Ausdruck, eigentlich hätte ich sterben müssen, aber ich vertraue darauf, dass Jesus für mich gestorben ist. Du machst dich eins mit Jesus. Das Krasse ist, dass dort Beziehung stattfindet. Echte Gemeinschaft mit Jesus Christus. Stell dir vor, du bist eingeladen in einem Land, in dem du noch nie warst. Bei einer Familie zum Mittagessen und sie setzen dir irgendetwas vor, was du noch nie gegessen hast. Und du weißt auch nicht, ob das wirklich Essen ist, weil es komisch aussieht. Was passiert in dem Moment, wo du zugreifst und mit ihnen gemeinsam isst? Du bringst zum Ausdruck, mit euch habe ich tiefe Gemeinschaft. Ihr seid mir nicht mehr fremd, sondern wir gehören jetzt zusammen. Wir essen zusammen, wir haben Gemeinschaft. Jesus, er reicht uns Monat für Monat das Abendmahl als Einladung an die, die ehemals fremd waren. Er sagt, kommt und trinkt und esst, habt Gemeinschaft mit mir. Habt Beziehung mit mir. Diese Einladung kann deswegen auch nur Menschen gelten, die eine Beziehung zu Christus haben und die sie vertiefen wollen im Abendmahl. Nur Christen sind eingeladen zum Abendmahl. Nur die, die sich darauf verlassen, dass Jesus für sie gestorben ist und dass die Auferstehung tatsächlich Auswirkungen für uns hat. Alle anderen sind wie eine Person, die zu einer Hochzeit geht, die nicht eingeladen ist zu dieser Hochzeit, die das Hochzeitspaar noch nicht einmal kennt und die sich einfach genüsslich über das Buffet hermacht. Was passiert mit so einer Person im Normalfall? Die wird rausgeschmissen, danke, genau. Außer sie baut ganz schnell Beziehungen zum Paar auf und die finden sie total sympathisch, aber das ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Also so eine Person wird rausgeworfen und genau deshalb sagen wir jedes Mal, bevor wir hier das Abendmahl gemeinsam feiern, dass diejenigen es nehmen sollen, die eine echte Beziehung zu Jesus haben, die die Gemeinschaft mit Jesus schon kennen. Alle anderen sollten es niemals nehmen. Und das Krasse ist, dass ein Kapitel später als unser Kapitel Paulus hier zeigt, das ist nämlich nicht einfach nur etwas rein Irdisches, was da passiert, sondern das hat Auswirkungen. Er sagt, er redet davon, dass man sich das selber zum Gericht essen und trinken kann, wenn man es nicht würdig nimmt. Er sagt, in der Gemeinde sind viele von euch krank oder gestorben, weil ihr das Abendmahl missachtet. Das heißt, das Abendmahl ist mehr als ein bloßes Symbol, auch mehr als ein bloßes Nachdenken über das, was Jesus gemacht hat, mehr als das bloß zu sich zu nehmen, sondern in diesem Moment habe ich tiefe Gemeinschaft mit Jesus. Ich weiß nicht, ob das Abendmahl für dich diesen Stellenwert hat, der du Christ bist. Aber ich hoffe, dass dir das als Christ eine Ermutigung sein kann, zum Abendmahl zu kommen und das Abendmahl in einer Erwartung zu nehmen, dass du dort tiefe Gemeinschaft mit Jesus hast. Nicht nur ein, okay, ich denke nochmal drüber nach, was passiert ist, sondern ein, da habe ich so innig, wie die Sachen, die ich aufnehme in meinen Körper, so innig bin ich da verbunden mit Jesus Christus. Dass du das Abendmahl siehst als eine Sache, wo du geistlich wachsen kannst, wo du geistlich erneuert werden kannst, wo du geistlich neue Freude und neue Ausrichtung von Jesus bekommst. Das passiert im Abendmahl. Tiefe Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist egal, ob du dich gerade danach fühlst oder nicht. Das ist geistliche Stärkung von Jesus für dich. Einige sind hier, die noch nicht diese Gemeinschaft mit Jesus kennen. Vielleicht weißt du noch gar nicht, was es bedeutet, am Tod von Jesus Anteil zu haben. Dann möchte ich dich herausfordern und einladen zugleich, du kannst auch in diese Gemeinschaft mit Jesus kommen, indem du vertraust auf seinen Tod, indem du umkehrst von deinen Wegen, alleine denkst, du schaffst es irgendwie selber zu Gott zu kommen, sagst, nein, alleine schaffe ich es niemals, ich brauche Jesus. Du darfst umkehren und darauf vertrauen, dass er bereits alles getan hat, was du zum Leben und für die Ewigkeit brauchst. Und dann darfst du in diese Gemeinschaft hineinkommen. Das ist das, was die Bibel uns zeigt, ist durch die Taufe kommst du in diese Gemeinschaft hinein mit Jesus und dann darfst du im Abendmahl diese Gemeinschaft vertiefen und vertiefen und vertiefen. Im Abendmahl haben wir Gemeinschaft mit Jesus, aber nicht nur mit ihm, sondern auch miteinander. Und das sagt uns Paulus in Vers 17. Da kommt dreimal das Wort ein vor. Er sagt, ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das Abendmahl ist kein individualistisches Mahl, was halt jeder so ein bisschen irgendwie für sich nimmt, sondern es ist ein Gemeinschaftsmahl. Und wir bringen da zum Ausdruck, so wie dieses Brot ein Brot ist, bei uns haben wir das schon vorher aufgeteilt, aber früher war das so, dass es ein Brot war und man hat gesehen, okay, dieses eine Brot, davon nehmen wir alle und genauso wie dieses eine Brot ein Brot ist, so sind wir ein Leib. Jeder, der von diesem Brot nimmt, bringt zum Ausdruck, ich glaube das, was die anderen hier auch alle glauben. Ich mache mich eins mit dem Tod Christi, wie alle anderen das hier auch tun. Das Interessante ist, er sagt, die vielen sind ein Leib. Und wenn ihr euch mal so ein bisschen umschaut, seht ihr, was mit die vielen gemeint ist. Diese ganzen unterschiedlichen Menschen aus den ganzen unterschiedlichen Herkünften, die ganz unterschiedlich denken, sie sind alle komplett in einer Einheit zusammen, wenn sie im Abendmahl Gemeinschaft an dem Tod Christi haben. Das heißt, es bringt nicht nur zum Ausdruck, wir haben Gemeinschaft mit Jesus, sondern es bringt zum Ausdruck, ich habe Gemeinschaft mit allen, die Jesus nachfolgen. Es ist so eine tiefe Gemeinschaft, wie man sie sonst nicht kennt. Zwischen Menschen, die sich eigentlich völlig fremd sind und waren. Der Punkt, den Paulus mit diesen Versen machen will, ist, wenn ihr Gemeinschaft mit Christus habt, So eine Art von Gemeinschaft habt ihr später auch, wenn ihr beim Götzendienst seid. Wenn ihr Gemeinschaft miteinander habt, so eine Gemeinschaft habt ihr auch, wenn ihr beim Götzendienst seid. Vers 18 wird das nochmal deutlicher. Dort sagt er, guckt euch doch Israel an, wie sie in ihren Opfersystemen Gott geopfert haben. Sie haben Gott Opfer gebracht, sie haben dann die Opfertiere vor diesem Altar gegessen. Und was bringen sie damit zum Ausdruck? Dass sie sich eins machen damit. Dass sie sagen, ja, wir stehen zu dem, was auf dem Altar geopfert wurde. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben durch dieses Opfersystem. Und genau das war ja auch die Art und Weise, wie Gott seinem Volk gesagt hatte, wie sie mit ihm Beziehung haben können, indem sie opfern vor ihm. Er sagt, jetzt guckt euch die an, so wie damals Gott mit ihnen wirklich Gemeinschaft hatte, so ist es dann auch beim Götzendienst. Zusammengefasstes Argument: Das Abendmahl und der Tempelgottesdienst sind keine rein äußerlichen Sachen, sagt Paulus. Dort findet echte Gemeinschaft statt mit Christus, miteinander und mit Gott. Und jetzt ist die Frage, okay, was hat das jetzt mit diesem ganzen Götzentempel-Ding zu tun, was es damals in Korinth gab? Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, Paulus, willst du eigentlich andeuten, dass wenn wir vor Zeus oder vor irgendwelchem anderen Gott opfern, dass wir Gemeinschaft mit diesem Zeus haben? Also sind diese Götzenstatuen doch irgendwie Götter, mit denen man Gemeinschaft haben kann? Anscheinend deutest du das ja hier an. Gute Frage, denkt sich Paulus und beantwortet sie direkt in Vers 19 und 20. Wir kommen zum dritten Punkt, die Auswirkung. Götzendienst ist Gemeinschaft mit Dämonen. Vers 19. Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei? Oder dass der Götze etwas sei? In Kapitel 8 hat Paulus schon gesagt, dass es keine anderen Götter außer dem Gott der Bibel gibt. Aber hier könnte man so den Verdacht haben, dass Paulus eigentlich genau das hier wieder revidieren will. Manche haben tatsächlich, sehen hier einen Widerspruch und versuchen den irgendwie künstlich aufzulösen. Aber ich glaube, es ist sehr logisch, was Paulus hier sagt. Seine rhetorischen Fragen hier, ist das Götzenopfer etwas, ist der Götze etwas, kann man mit vier einfachen Buchstaben beantworten. Nämlich nein. Nein, Götzen zu opfern ist immer noch nichts. Götzen sind immer noch nichts. Sie können weder reden, noch laufen, noch riechen, noch schmecken. Sie können nichts und sind nichts. Gar nichts. Antwort der Leute in ihrem Kopf vielleicht: Ja, okay, dann ist ja egal, ob wir bei diesen Festen sind oder nicht. Dann können wir es doch einfach machen, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Was ist dein Problem, Paulus? Vers 20, erster Teil. Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Paulus sagt hier, dass jemand, der an einem Götzendienst teilnimmt, nicht einem Gott aus Stein opfert, sondern bösen Geistern, also Dämonen. Er sagt hier, liebe Leute in Korinth, seid nicht so naiv und meint, dass Götzendienste rein äußerliche Dinge wären. Glaubt ihr wirklich, dass dort keine geistlichen Kräfte dahinter stehen? Ihr habt anscheinend vergessen, dass es Feinde gibt, die euch schaden wollen, die euch von eurer Mission, das Evangelium weiterzugeben, abhalten wollen, die euch von der reinen Anbetung Gott gegenüber abbringen wollen. Er sagt ihnen hier, die Dämonen, sie sind real. Lauft weg, haut ab vor ihnen. Wer oder was sind solche Dämonen? Laut Offenbarung 12 sind das ehemals gute Engel, die Gott geschaffen hat, die gegen Gott rebelliert haben, die mit dem Satan, diesem Oberengel, abgefallen sind von Gott, die jetzt gegen Gott arbeiten. Was ist das Ziel von solchen Dämonen? Das Ziel ist, sie wollen nichts lieber, als dass Menschen nicht Gott, sondern irgendetwas anderes anbeten. Egal, ob das Statuen aus Stein sind, ob das irgendein Hindu-Gott ist, ob das ein toter Prophet ist, der geehrt wird. Schon im Alten Testament sagt Gott über sein Volk, die Götzen aus Stein angebetet haben, sie haben den Dämonen geopfert, die nicht Gott sind. Heißt das, die Israeliten sind damals zu irgendwelchen Dämonen gegangen und haben gesagt, Dämonen, lasst uns euch anbeten? Nein, sie haben sich vor irgendwelchen Götzenstatuen niedergeworfen und Paulus sagt ihnen hier, und Gott sagt es schon im Alten Testament, dahinter stehen geistlich böse Mächte. die nichts lieber wollen, als dass ihr diese Steinstatue anbetet. Das Ziel von Dämonen ist es, dass Menschen sich vor der Schöpfung beugen, statt vor dem Schöpfer. Das war damals in den Götzentempeln von Korinth so und das ist heute genauso. Hinter jeder noch so harmlosen religiösen und spirituellen Veranstaltung, die nicht den dreieinen Gott der Bibel verehrt, stehen Dämonen. Und das ist ziemlich krass, weil es bedeutet, der muslimische Gottesdienst ist ein Dienst vor Dämonen. Das hinduistische Friedensfest ist ein Fest vor Dämonen. Dämonen sind am Werk, wenn Menschen die Natur anbeten, anstatt den Schöpfer zu ehren. Und sogar der christliche Gottesdienst, in dem nicht der dreieine Gott der Bibel und in dem ein falscher Jesus im Zentrum steht, ist ein Dienst vor Dämonen. Dämonen sind in solchen Orten da, ob wir das glauben oder nicht, ob wir das merken oder nicht, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Das alles ist nicht neutral. Es ist nicht harmlos. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, genau dieses Denken ist das, was die Dämonen feiern. Eins der größten Ziele, die der Satan durch die Aufklärung geschafft hat, ist es, sich selbst und seine Engel abzuschaffen. Dass wir denken, okay, diese Sachen, davon lesen wir in der Bibel, aber heute existieren die eigentlich nicht mehr. Dass wir naiv werden, was es angeht. Ich möchte euch ganz klar sagen, ihr Lieben, der Teufel wird uns nie vor sich selbst warnen. Das muss Gottes Wort tun. Gottes Wort muss uns die Augen dafür öffnen, dass es geistlich böse Mächte gibt. Der Teufel, er will, dass wir ihn und seine Engel harmlos finden, vielleicht nicht einmal wirklich glauben, dass sie heute noch aktiv sind. Und ich bin mir der Gefahr bewusst, man kann auf der einen Seite runterfallen, dass man jetzt alles anfängt zu verteufeln. Ja, dann steckt hinter jedem Schlagzeug ein Dämon und wir müssen alles bis ins Letzte überprüfen, ob da nicht irgendwas Teuflisches drinstecken könnte. Und ja, es gibt Dinge, bei denen brauchen wir echt Unterscheidungsvermögen. Da gibt es keine klare, direkte Antwort. Da müssen wir vielleicht mal länger drüber nachdenken und beten. Aber ich glaube, erstens geht es Paulus hier gar nicht um so schwierig zu unterscheidende Fälle, sondern um ziemlich offensichtlichen Götzendienst. Und zweitens glaube ich, dass wir heutzutage oft auf der anderen Seite runterfallen. Dass wir naiv werden. Dass wir den geistlichen Kampf gar nicht mehr sehen, der für uns Tag um Tag um uns herum stattfindet. Lieber Bruder, liebe Schwester im Herrn, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Und ich möchte dich fragen, glaubst du das? Nimmst du die Warnungen vor Dämonen ernst, auch wenn du vielleicht nicht viel davon spürst? Oft sind es Christen, die aus der Esoterik oder anderen Religionen kommen, die uns aufgeklärte Christen warnen, weil sie selbst diese destruktiven Mächte kennengelernt haben. Die selbst erlebt haben, wie solche negativen Mächte Menschen bis ins Tiefste zerstören, die nichts anderes vorhaben, als zu zerstören und von dem wahren Gott, von dem schönen Gott abzulenken und wegzubringen. Ich muss ehrlich sagen, oft habe ich genau solche Ratschläge als übertrieben wahrgenommen und immer gedacht, okay, das ist halt so deren Hintergrund, muss ich mich nicht ganz so tief mit beschäftigen und ich habe es oft auf die leichte Schulter genommen. Ich habe wahrscheinlich ziemlich ähnlich gedacht wie die Christen damals in Korinth. Die meinten, dass das ja nichts mit uns macht, weil das nur tote Götzen sind und nur Äußerlichkeiten sind. Ich glaube, dass das ein Trugschluss ist, dem ich aufgesessen bin und dem viele von uns wahrscheinlich aufsitzen. Das Puzzle von Paulus fügt sich folgendermaßen zusammen. Er sagt, ihr wisst doch, im Abendmahl haben wir Gemeinschaft mit Christus und miteinander. Und ihr tretet in eine Art von Gemeinschaft mit Dämonen, wenn ihr an diesen Götzendiensten teilnehmt. Und deswegen kommen wir zum vierten Punkt. Flieht, ihr Narren, keine Kompromisse mit dem Götzendienst. Ich lese uns Vers 20b bis Vers 22. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Das gleiche Wort für Gemeinschaft, was wir beim Abendmahl schon, wo wir drüber nachgedacht haben, genau das gleiche Wort steht auch hier. Das heißt, Christen damals, die in diesen Götzenopferzeremonien, die daran teilgenommen haben, die hatten Anteil an den Dämonen. Sie hatten Beziehung, Gemeinschaft mit den Dämonen. Wie ist das zu verstehen? Als Christen wissen wir, dass wir nicht von bösen Geistern besessen sein können, weil wir bereits versiegelt sind mit Gottes Geist. Dazu erstmal ein Halleluja für Gott, dass er das getan hat. Wir sind Gottes Eigentum. Er wohnt in uns durch seinen Geist. Und wenn er in uns wohnt, kann nicht zugleich ein Dämon in uns wohnen. Das heißt, als Christ brauchen wir nicht zu denken, okay, wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung war, dann bin ich vielleicht danach besessen. Das ist nicht Paulus' Punkt. Zugleich ist es aber möglich, an dämonischen Aktivitäten teilzunehmen und in Kontakt mit solchen zu kommen. Sogar zu Petrus konnte Jesus sagen, geh hinter mich, Satan. Das hieß nicht, in dem Moment war Petrus irgendwie kurz besessen, sondern es hieß, dass Petrus Gedanken an Jesus weitergegeben hat, die dem Plan von Jesus und von Gott widersprochen haben. Das heißt, werden uns Dämonen mit in die Hölle nehmen können? Nein. Weil was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Nichts. Weder Engel, noch Fürsten, noch Gewalten, egal wer. Alle diese bösen Dinge können uns von Gott nicht abbringen, von seiner Liebe. Können uns Dämonen trotzdem schaden? Ja. Sie schaden uns, indem sie uns von Gott wegziehen, indem sie uns Lügen über sie und über Gott glauben lassen, sodass wir unsere Mission und das Reich Gottes aus dem Blick verlieren. Deswegen diese starke Warnung, wer sich als Christ mit Dämonen einlässt, der wird starken geistlichen Schaden erleiden. Und genau deshalb, glaube ich, warnt Paulus hier so stark, seid nicht naiv, sondern flieht. Vor ungefähr 8 Jahren, noch vor dem Ukraine-Krieg, war ich mit meiner Bibelschulklasse damals in Kiew. Und von dort sind wir in das oder an den Rand vom Sperrgebiet gefahren, ungefähr 140 Kilometer weiter nördlich, nach Tschernobyl. Viele von euch haben auf jeden Fall, inklusive mir, noch nicht gelebt, als das damals passiert ist. Nächstes Jahr jährt sich das zum 40. Mal. Vor 40 Jahren ungefähr kam es in diesem Atomkraftwerk zu einer riesengroßen Katastrophe. Es gab eine Kernschmelze, mehrere Explosionen, sodass ganz viel radioaktives Material über ganz Europa verstreut wurde. Wisst ihr, was die Menschen damals nicht gedacht haben und was sie auch heute nicht denken? Wie weit kann ich rangehen, um gerade so nicht so viel Schaden abzubekommen? Sondern das Erste, was du denkst, wenn so eine Katastrophe passiert ist, wie weit kann ich fliehen, damit ich möglichst wenig Schaden erleide? Und ich glaube, genau das sollte die Einstellung von uns Menschen, von uns Christen sein. Wenn du von Veranstaltungen oder Orten oder Personen weißt, die dir geistlich schaden, dann frag dich nicht, wie nah kann ich rangehen, damit es gerade noch so geht, sondern hau ab, flieh so weit du kannst weg davon. Ich möchte ein Beispiel bringen, bei dem ich mir bewusst bin, dass es vor allem für Eltern herausfordernd sein kann, aber vielleicht auch für einige andere nach dem Morgengottesdienst. Es gab schon viele Diskussionen darüber, vielleicht nach dem 11 Uhr Gottesdienst auch. Und zwar das große gesellschaftliche Fest Halloween steht vor der Tür. In diesem Fest geht es um Tod, unter anderem um Schrecken, um Dunkelheit. Es gibt ehemalige Satanisten, die davon berichten, dass das das große Fest war, was sie immer gefeiert haben. Satanisten, die Christen geworden sind, sagen, dass Halloween das Fest war, wo sie am ehesten Kinder erreichen konnten, wo sie am ehesten die dunklen Mächte spüren und weitergeben konnten. Und ich möchte kein Gebot geben, was wir in der Bibel nicht finden, aber ich möchte uns in diesem Punkt mal mitnehmen, ein paar Fragen zu stellen. Ich möchte uns fragen, kann es sein, dass wir naiv geworden sind, was solche Feste angeht? kann es sein, dass wir naiv geworden sind und unseren Kindern Mächten aussetzen, die stärker sind als sie? Zeigen wir vielleicht, indem wir mitmachen, dass die proklamierten Dinge auch als Christen akzeptabel sind? Und ich bin mir bewusst, nicht jede Feier, wo irgendwie Halloween draufsteht, ist dafür gemacht, damit man dort irgendwelche Götzen anbetet oder irgendwelche Dämonen anbetet. Aber ich glaube, ganz oft denken wir, okay, das ist ja nur Spaß. Da geht es ja nur um Gemeinschaft. Es ist ja alles harmlos. Und denken nicht drüber nach, genau wie die Korinther damals, dass es vielleicht doch negative Auswirkungen haben kann. Ich gebe hier keine Regeln weiter. Ich möchte zum Nachdenken anregen. Ich glaube, wenn wir erkennen, egal ob bei Halloween oder bei anderen Dingen, dass Gott in einem bestimmten Punkt nicht geehrt wird, sondern es ein Götzendienst ist, dann sollte unser erster Instinkt sein, radikal zu fliehen, anstatt zu überlegen, wie nah wir am Feuer stehen können, ohne zu verbrennen. Heißt das, alle götzendienerischen Veranstaltungen können von uns Christen gar nicht mehr besucht werden? Auf der einen Seite ja. Wenn wir mit Besuchen meinen, ich gehe zu irgendwelchen Veranstaltungen, einfach um dort teilzunehmen, um Teil der Gruppe zu sein und für meinen eigenen Spaß, dann ja, flieh so weit du kannst von solchen Dingen weg. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht auf der anderen Seite runterfallen, sodass wir uns irgendwie aus der Welt und aus allem, was irgendwie Götzendienst sein kann, herausziehen. Ich denke, die beste Möglichkeit, solche Veranstaltungen zu besuchen, ist es mit dem Ziel, ich möchte Menschen für Christus gewinnen. Wenn Menschen tatsächlich zusammenkommen, wie Paulus es hier sagt, die vor Dämonen sich versammeln, ihnen opfern, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wissen, dann ist das Beste, was wir als Christen tun können, nicht dabei zu sein und zu sagen, ja, es ist alles ganz cool hier, sondern reinzugehen und zu sagen, hey, es gibt eine viel bessere Alternative. Du musst nicht Gemeinschaft mit diesem hier haben, mit dem Gegenteil von dem, was gut ist, sondern du kannst Gemeinschaft mit Christus haben. Unsere Einstellung darf es sein, das Evangelium gerade in solchen Veranstaltungen weiterzugeben. Aber ich glaube, dass das nur passieren kann, wenn das umbetet wird. Wenn wir dafür beten, dass Gott uns den Mut gibt, weil das ein geistlicher Kampf ist, den wir aus uns heraus niemals bestehen können. Der Text legt hier den Schwerpunkt tatsächlich darauf, dass wir fliehen sollen. Und ich denke, das darf unser erster Instinkt sein, wenn wir klare Götzendienste in unserem Leben sehen. Paulus zeigt in den letzten beiden Versen noch auf, dass Götzendienst nicht vereinbar ist mit der Gemeinschaft mit Christus. Er sagt, ihr könnt nicht beides haben. Tiefe Gemeinschaft mit Jesus beim Abendmahl und genauso eine Verbindung mit den Dämonen ist nicht möglich. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Jesus hat es auch schon gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren zugleich dienen. Es gibt heutzutage immer mehr Veranstaltungen, wo sich Christentum und Götzendienst vermischen. Es gibt zum Beispiel gemischt religiöse Gottesdienste, wo irgendwie Muslime und Juden und Christen zusammenkommen und meinen, wir würden alle den gleichen Gott anbeten. Es gibt christliches Yoga, in der fernöstliche Praktiken angewandt werden und christlich übermalt oder umgedeutet werden. Was ist das Problem mit solchen Sachen? Ich glaube, das Problem liegt darin, dass sie Jesus als jemanden darstellen, der kein Problem damit hat, neben anderen Göttern zu stehen. Der kein Problem damit hat, wenn man ihn anbetet, aber wenn man auch irgendetwas anderes anbetet. Ich glaube, die Ungläubigen in Korinth hatten damals so ein Problem mit den Christen, nicht weil sie Jesus als Gott angebetet haben. Ja? Bei denen jeder hatte seine tausenden Götter. Es war cool, so möglichst viele Götter zu haben. Es gab tatsächlich Leute, die gesagt haben, okay, ich mache es einfach über die Masse. Ja, in Athen finden wir diesen einen, aus der Apostelgeschichte, diesen einen Altar für den unbekannten Gott, damit wir den auch noch irgendwie mit drin haben. Und jeder konnte sich seine Götter erstellen. Du hattest zu Hause alle möglichen Götzen, Statuen. Sie hatten nicht das Problem, dass Christus jetzt auch noch ein weiterer Gott sein sollte. Sondern das Problem war, und es ist genau das Problem heute, dass wir als Christen sagen, nein, wir beten exklusiv nur Jesus Christus an. Wir sagen eben nicht, wir mischen uns aus allem, was wir wollen, irgendwie das Beste zusammen, sondern wir sagen, nein, es gibt nur einen einzigen Weg. Es gibt nur eine einzige Wahrheit. Und sie hat einen Namen und das ist Jesus Christus. Ihn beten wir alleine als Gott an und neben ihm gibt es keine anderen Götter. Die ersten Gebote, der 10 Gebote sind genau darauf abgezielt, dass Gott von sich selber sagt, ich will niemand anderen neben mir haben, weil es niemand anderen neben mir gibt. Das ist der Anstoß, den die Menschen damals in Korinth gegeben haben. Und genau das ist der Anstoß, den wir der Welt geben. Und genau das fordert Jesus ein. Wer Gemeinschaft mit Jesus hat, der kann und darf keine Gemeinschaft mit anderen Göttern und Dämonen haben, weil Jesus viel zu wertvoll ist dafür. Er ist es wert, angebetet und verehrt zu werden. Und andere Übersetzungen machen das noch ein bisschen klarer, was hier im letzten Vers steht. Hier steht in unserer Übersetzung, wollen wir den Herrn herausfordern. Wörtlich steht dort, wollt ihr etwa den Herrn eifersüchtig machen? In der Textlesung haben wir gelesen, dass Gott sich bereits im Alten Testament als ein eifersüchtiger Gott, als ein eifernder Gott vorgestellt hat. Und das kann uns ein bisschen komisch vorkommen, weil wir kennen Eifersucht oft immer nur sehr negativ besetzt und sehr menschlich besetzt. Wenn jemand bei uns eifersüchtig ist, dann hat das meistens was mit Stolz zu tun. Ja, dass man denkt, eigentlich sollte ich mehr Anerkennung bekommen oder mehr Ehre bekommen oder die Person sollte sich mehr um mich kümmern und jetzt macht sie es nicht, deswegen bin ich eifersüchtig. Der Unterschied bei Gott liegt darin, dass ihm tatsächlich diese ganze Ehre und Anbetung zukommt und zusteht. Das heißt, er hat es verdient, dass alle Menschen mit allem, was sie sind und haben, ihn zu jeder Zeit anbeten. Und seine Eifersucht bringt ihn dazu, seinen eigenen Wert und seine eigene Ehre zu beschützen vor Menschen und vor Dingen, die ihn zweitklassig darstellen wollen. Vor ziemlich genau einer Woche, während des 9 Uhr Gottesdienstes, um ungefähr 9.30 Uhr, haben Einbrecher im Louvre in Paris Schmuckstücke gestohlen. Vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen. Im Wert von ca. 88 Millionen Euro. Und der Aufschrei danach war riesig. Wie konnte es nur passieren, dass solche wertvollen Stücke nicht besser beschützt wurden? Und zu Recht sagen wir, diese wertvollen Teile, die sollten angeschaut werden, die sollten in einem Museum ausgestellt werden, die sollten bewundert werden und nicht in irgendwelchen schmutzigen Händen von Dieben sein. Dann wurde alles Mögliche versucht, damit jetzt die Sicherheitssysteme besser funktionieren. Forderungen wurden laut, im ganzen Land alle Sicherheitssysteme überprüfen zu lassen. Und den Tätern drohen bis zu 15 Jahren Haft, wenn sie gefunden werden. Gott ist viel wertvoller als Schmuck im Wert von 88 Millionen Euro. Er ist das wertvollste und schönste Wesen, das es überhaupt gibt. Und dieser Gott, er will bewundert werden, weil es ihm zusteht. Er will bewundert werden, dass die Menschen ihn sehen und merken, okay, das ist wahre Liebe. Das ist wahre Gerechtigkeit. Das ist wahre Schönheit. Hier komme ich wirklich zur Ruhe. Und Gott, weil er ein eifersüchtiger Gott ist, sagt seinen Kindern, findet diese ganzen Dinge nur bei mir. Sucht sie nicht an anderen Orten, an zweitklassigen, drittklassigen Dingen. Gottes Eifersucht ist wie so ein Sicherheitssystem, damit seine Schönheit beschützt bleibt. Er will, dass seine Kinder sich allein an ihm erfreuen, weil er es wert ist und alle anderen Dinge nur billige Duplikate sind. Deswegen möchte ich, dass diese Predigt verstanden wird wie so ein Alarm in einem Sicherheitssystem. Gott, er ist es wert, geehrt zu werden. Er will geehrt werden. Und deswegen, wenn wir Götzendienst sehen, dann lass uns doch davon wegfliehen. Weil es genau das Gegenteil ist von dem, was uns wirklich gut tut. Nämlich die Gemeinschaft bei Gott allein. Der Auftrag an dich, flieh vor Götzendienst. Flieh nicht einfach irgendwohin, sondern flieh in diese wunderschönen, starken Arme deines Gottes, der sich freut, wenn du bei ihm bist und Gemeinschaft mit ihm hast, anstatt mit irgendwelchen billigen Duplikaten. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, niemand ist wie du. Du bist der Schöpfer aller Dinge und du hast das Recht, dass wir dich anbeten und dich allein. Wir beten darum, dass du uns bewahrst vor dem Bösen, dass du uns beschützt in deinen sicheren Armen, dass du uns Unterscheidungsvermögen schenkst, dass du uns bewahrst davor, in Götzendienst zu kommen und uns herausholst, wenn wir irgendwo drin sind. Möchte ich bitten für gute Gespräche und gute Diskussion auch über genau diesen Text und dass du uns die Augen öffnest für dich und deine Schönheit und dass wir dich immer mehr schätzen und lieben. Amen.